Die Frage ist, was ist Vernunft? So. Und die Frage ist, wenn ich vernünftig bin, kann ich vernünftig sein und humorvoll sein? Vernunft oder eine übertriebene Darstellung von Vernunft möglicherweise dazu führt, dass die Menschen nicht humorvoll sind.
Ich sag, mach dein Ding 24-7. Gib Gas, nimm Maß, lass den Firlefanz links liegen. Folge deinem Herz, dann bist du irgendwann zufrieden. Vielleicht fängst du ja auf dem Weg an, die Liebe zu lieben. Mit dieser Line von Dendemann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Dendemann wieder auf Tour geht. Das war nämlich aus dem Reel seiner Tourankündigung, die im Herbst 2026 ist. Termine, checkt sie aus bei Dendemann. Und ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast. Rüdiger Keilberg ist zum vierten Mal zu Gast bei Unternehmer Jam Session. Und wir sprechen über Vernunft und Humor. Und wir steigen in den Real Talk ein mit einem Moment, den ich beschreibe, den ich in Köln auf der Rheinbrücke erlebt habe, der eigentlich gar nicht lustig ist, Humor jedoch ein probates Mittel war, um für mich die Situation aufzulösen. Und insgesamt war es eine Situation, die mich noch lange beschäftigt hat. Was genau das war, damit steigen wir jetzt ein, direkt in den Real Talk mit Rüdiger. Ganz viel Spaß dabei. Ich würde gerne mal anknüpfen an unsere letzte Folge. Haben wir über das Thema Menschlichkeit gesprochen. Mhm. Das war die Weihnachtsfolge. Also wir hatten sie eine Weile vorher schon aufgenommen. Und eingestiegen in diese Folge sind wir ja, wenn ich mich richtig erinnere, und Auslöser der Folge war ja auf jeden Fall, dass ich dir von einem Erlebnis erzählt habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt hatte, ob wir uns danach nochmal getroffen haben. Derjenige, über den ich da gesprochen habe, ist mittlerweile leider auch verstorben.
Ja.
Hat mir ja schon erzählt, wie die Geschichte weitergegangen ist, spielt an sich auch keine Rolle. Und ich hatte jetzt aber wieder ein Erlebnis, wo ich irgendwie dachte, okay, krass, was will mir das Universum damit sagen, dass ich wieder in so eine Situation reinkomme? Und zwar ist das gar nicht so lange her, da war ich in Köln, kam von einem Termin, war auf dem Weg zu Lars, den du ja mittlerweile auch kennengelernt hast, und bin von rechts rheinisch, was ja schon verpönt ist in Köln, von Deutz rüber Richtung Hauptbahnhof, Richtung Innenstadt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Brücke heißt. Das ist da, wo diese ganzen Liebesschlösser und so aufhängen, wo die Bahn drüber fährt. Und ich laufe da so lang, hatte gerade Franchise-Geber noch telefoniert, war so am Quatschen. Und gucke so auf der linken Seite und sehe eine Frau, das spielt keine Rolle, aber ich würde mal sagen, wie so Mitte 30 oder so, die stand da so. Und ich telefoniere so weiter und gucke wieder so und dachte, hä, irgendwie sieht komisch aus, was da jetzt passiert. Dann hob sie so das Bein über das Geländer. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe sie angesprochen, habe gesagt, hey, kann ich dir helfen? Und ich hatte aber auch noch Ockern als der Franchise-Geber am Ohr. Er ist so, Thorsten, mit dir sprichst du? Und ich habe das irgendwie nicht mehr gecheckt. Und sie guckt mich so an und meinte, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, so sinngemäß, lass mich in Ruhe, ich will springen. Hm. Und ich dachte so, okay. Und dann das Erste, was ich gesagt habe, ja, macht doch gar keinen Sinn. Ne, also Wasser, nee, ist doch viel zu kalt, habe ich gesagt. Macht doch gar keinen Sinn, ist doch viel zu kalt. Und dann meinte sie so, ist mir auch egal, ich will ja sterben. Dann meinte ich, macht ja noch weniger Sinn, ist ja gar nicht hoch genug hier. Dann guckte sie mich so irritiert an und meinte so, was willst du jetzt von mir? Ich so, ich möchte nicht, dass du da runterspringst. Und mach doch erstmal. Und dann fing sie an, das zweite Bein rüber. Und dann habe ich sie so gepackt und Ockern an. Thorsten, was erzählst du da die ganze Zeit? Ich so, oh, Ockern, da leg mal bitte auf, ich rufe dich gleich wieder an. Und hab sie so gepackt und dann, die ganze Zeit, es war ja belebt, es war mittags, ne? keiner hat irgendwie angehalten oder so. Und dann sprach ich irgendjemanden an und meinte, kannst du bitte mal die Polizei rufen? Weil ich wollte nicht mein Handy, ich hatte ja über Kopfhörer telefoniert, mein Handy war in der Tasche und wollte sie nicht loslassen, weil sie, wie gesagt, das zweite Bein schon so rüber. Und er guckte mich auch erst so irritiert an. Meinte, was denn? Ich so, ruf bitte mal die Polizei. Und dann hielt eine ältere Dame noch an und die hat dann die Polizei angerufen und dann noch ein Herr. Und dann waren wir irgendwann zu viert, hingen so an ihr. Weil mir irgendwie aufgefallen ist, wenn jemand einen Willen durchsetzen möchte, entwickelt er sie schon ganz gut Kräfte. Und dann war immer so ein bisschen hin und her, dass sie dann mal wieder runter, dann wollte sie wieder hoch und dann meinte sie irgendwann, also das war vorher noch, als ich sagte, ne, ist nicht hoch genug. Und meinte sie, ist egal, ich habe ihr Schlaftabletten genommen. Das hatte sie noch vorher eingeworfen und im doppelten Sinne eingeworfen. Und dann ging sie irgendwann runter vom Geländer und meinte so, ja komm, dann lasse ich das jetzt halt und lief so Richtung Bahnhof und ich so, ja, ich begleite dich noch ein Stück, weil ich wollte ja nur warten, bis die Polizei kommt. Sie so, ja, musst jetzt nicht neben mir herlaufen, ist doch auch doof. Und ja, okay, komm, dann laufen wir jetzt zusammen, dann kannst du wieder zum Bahnhof gehen und dann gehe ich weiter. Weil sie wahrscheinlich vermutet, weil ich einen Koffer dabei hatte, ich muss zum Bahnhof. Ich so, nee, ich muss nicht zum Bahnhof. Ich so, hast du wirklich Schlaftabletten genommen? Sie, ja, ja, hat mir auch so die Packung gezeigt. Leere, ich so, okay. Und dann kamen dann irgendwann die Polizisten, waren auch crazy, einfach 10 Polizisten, die da ankamen. Und haben sie dann genommen, du musst noch kurz warten, Zeugenaussage machen. Und dann war irgendwie so krass, weil... Also ich sage das jetzt nicht, dass ich hier mich da irgendwie so toll darzustellen, nur um den Moment zu machen. Für mich war das so eine natürliche Handlung und ich hatte überhaupt jetzt mir gar nichts dabei gedacht, bis der Polizist zu mir sagte, irgendwie so, ja krass, da haben sie wahrscheinlich gerade ein Menschenleben gerettet. Mhm. Und erst da war irgendwie so, oh krass, okay. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, also jetzt gar nicht, warum ist es, es war ja kein schlimmer Moment jetzt für mich, aber ich fand das schon irgendwie krass.
Ja.
Diese Situation, es ist so in relativ kurzer Zeit, sag ich mal, zweimal hintereinander mir passiert, klingt es auch so wertend schon irgendwie wieder, aber irgendwie, ich weiß nicht, fand ich irgendwie bemerkenswert. Es gibt jetzt noch eine ganz lustige Geschichte dazu, weil das ja an sich nicht lustig ist und wir uns ja eigentlich getroffen haben, um über Humor und Vernunft zu sprechen. Was jetzt witzig war, ich weiß nicht, ob du die Silvesterfolge von Unternehmer Jam Session gehört hast, habe ich mit Tobi drüber gesprochen, was wir so uns für 2026 vorgenommen haben. Wir haben dann in dem Podcast gewitzelt, weil es auch tatsächlich so war, weil uns aufgefallen ist, krass, wir wissen eigentlich, wir sind Geschäftspartner, aber wissen so gar nicht voneinander, was wir so machen wollen und erzähl uns da quasi das erste Mal so die Geschichte. Und dann habe ich danach, nachdem ich dann noch gehen konnte, habe ich Tobi angerufen und wollte ihm das erzählen. Und dann sagte er, ach krass, deswegen die ganzen Polizisten. Ich so, hä? Ja, ich bin hier gerade mit einem Kunden bei der Commerzbank raus, die ist am Bahnhof irgendwo und da sind so viele Polizisten an uns vorbeigerannt. Ich so, du bist in Köln? Und es wäre total logisch gewesen, dass ich unseren Kunden zum Bankgespräch begleitet hätte, wenn ich schon in Köln bin. Aber auf jeden Fall, dass die Polizisten dann genau an ihm vorbeigerannt sind. Es waren auch die Polizisten, die auf die Brücke kamen. Genau, das ist die Story. Wo ich ja jetzt hier im Vorgespräch zu dir gesagt habe, ich erzähle das jetzt hier im Podcast. Ich weiß gar nicht, warum, was da jetzt für eine Reaktion drauf kommen könnte.
Naja, zumindestens, ich glaube, was dich wahrscheinlich beeindruckt hat, also ist meine Interpretation nach, dass du so intuitiv reagiert hast.
Mhm.
So, und das heißt, du hast reagiert aus dir heraus, das bedurfte ja gar kein Nachdenken. So, du hast das ja einfach gemacht. So, das heißt, du warst so trotz eines Telefonats, ein geschäftliches Telefonat, hast du einfach aus dir heraus mitmenschlich reagiert. Also du hast ein Störgefühl in dir wahrgenommen, wahrscheinlich, was das da, was passiert da gerade und hast da einfach agiert. So, und das ist ein schönes, also es ist tragisch, diese Situation ist tragisch, Aber es ist schön, das zu erkennen, dass man so aus sich heraus so handeln kann, ohne einen Plan gehabt zu haben, ohne dass du eine Methodik angewandt hast, um jemanden, der suizidgefährdet ist oder seinen Suizid gerade begehen möchte, davon abzuhalten. Sondern du hast eigentlich alles dabei gehabt, was du brauchst, was es gebraucht hat, diesen Menschen zu retten. So. Ohne dass du ein Tool dabei hattest.
Ja. Der Unterschied ist jetzt auch zu der Weihnachtsfolge, vielleicht, weil wir auch da so drüber gesprochen haben und mich diese Situation ja so beschäftigt hat, weil da, ich erinnere mich ja noch dran, dass ich dir erzählt habe, dass ich da auch gedacht habe, mein Gott, warum passiert mir das jetzt? Und ich hatte damit ja gezögert, ne? Muss ich da jetzt helfen? Das war ja dann so auch so dieser Aufhänger. Und damals dann ja auch gedacht habe, ja, aber ich habe ja auch noch einen Termin, passt jetzt irgendwie nicht, ne, so total dämlich. Und hier jetzt in Köln auf der Brücke war das völlig anders, so wie du ja auch gerade gesagt hast. Ich habe ohne zu überlegen, und ich hatte ja auch einen Termin und so, und hätte mir ja wieder sagen können, boah, nee, kann ja mal wer anders jetzt anhalten, laufen ja genug Menschen hier dran vorbei. Aber ich, diese Gedankengänge hatte ich überhaupt nicht. Ich bin direkt dahin, habe einfach gefragt, kann ich helfen, weil ich auch nicht genau wusste, ne? Aber ich meine, es war sehr offensichtlich, wenn einer da am Bein rüberhebt, das weiß ich nicht. Yes. Das ist eigentlich nur.
Ist es ein schönes Gefühl, wenn du darüber nachdenkst, dass dir das so gelungen ist? Wie fühlt dich das denn an?
Ich weiß es nicht, ob ich das als schön beschreiben würde. Ich weiß nicht, ist schön, dass die richtige Begrifflichkeit dafür. Ich fand, also stolz finde ich auch kein gutes Wort, weil kein Mensch, der besonders stolz drauf ist. Was ich, wenn ich jetzt irgendwas Positives selber zu mir da sagen kann, was ich gut fand, also natürlich klar, dass ich das überhaupt gemacht habe, steht ja außer Frage. Das passt vielleicht auch als ganz gute Überleitung, dafür ist aber gar nicht gedacht jetzt zu dem Thema, dass ich von meiner Wortwahl fand, und die war tatsächlich so, wie ich sie gesagt habe, sehr, also ich habe versucht, über Humor mich der Sache zu nähern und jetzt der Sache nicht so eine Ernsthaftigkeit zu geben. Und natürlich ist es eine ernste Situation, ne, aber so, ne, guck mal, ist doch gar nicht hoch genug und dann ist doch auch kalt, spring doch nicht ins Wasser. Ist ja erstmal irgendwie so der Versuch, ohne dass es auch bewusst war von mir, ich mache das jetzt über Humor, es war halt einfach so, ne, mein Ding, mich halt der Sache so mit Humor zu nähren, in der Ansprache und in der Argumentation oder Diskussion, in den Dialog mit ihr, der schwierig war, der Dialog, weil sie keinen Bock auf mich hatte, da jetzt mit mir darüber zu sprechen.
Ich glaube, da hast du ganz intuitiv gehandelt, weil über rationale Argumente hättest du die Frau irgendwie nicht erreicht. So, sondern dieser Humor wird auf jeden Fall, du wirst erkannt haben, dass du ein anderes Mittel brauchst, ohne drüber nachzudenken.
Mhm.
Und Humor hat ja auch immer etwas Entlastendes sozusagen, weil die Situation ist schon ernst, also darüber bist du dir wahrscheinlich erst so richtig im Nachhinein im Klaren.
Als das der Polizist zu mir gesagt hat.
Genau, so, sondern das hat man, mittendrin hast du genau das getan, was notwendig war. Und du wurdest komplett unterstützt mit all dem, was in dir war.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, Humor hat was Entlastendes. Für wen denn? Der Humor anwendet oder für beide?
Nee, auch für den, der das anwendet. Also wenn wir Menschen, die Humor haben, die sind häufig entlasteter, gelassener sozusagen. Die sind weniger verbissen, wenn sie wirklich den Humor so mit sich tragen. Also so humorvolle Menschen, die das jetzt auch nicht beruflich machen, sondern die im Alltag Humor anwenden, die sind in der Regel ein bisschen entspannter.
Hm. Das ist auch, Dieter Lange benutzt das ja auch immer so, ne? Also diese Begrifflichkeit Humor setzt er ja gleich mit heitere Gelassenheit. Und Humor wird ja ganz oft so verstanden, ja, Witze erzählen oder so, das ist jetzt irgendwie Humor. Ich verstehe Humor auch immer, weil für mich ist das immer auch ein Wert von mir, ist Humor. Aber jetzt auch in dem Sinne, dass ich hier gut Witze erzählen kann, ich kann überhaupt nicht gut Witze erzählen. Wenn ihr jetzt sagen würdet, erzähl mal einen Witz, mir würde kein einziger Witz einfallen, sondern eher auch im Sinne von, wie du gesagt hast, diese Gelassenheit an den Tag legen und auch nicht alles so ernst zu nehmen, sondern ich glaube, das gehört auch dazu, Ereignisse so, wie sie sind, erstmal anzunehmen und nicht zu bewerten, sondern erstmal anzunehmen, da ist jetzt halt das Ereignis.
Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, Humor ist eine Fähigkeit.
Ja? Ja. Okay.
Humor ist eine Fähigkeit. Widersprüche in der Logik, Widersprüche in der eigenen Empfindung und Wahrnehmung zu erkennen und damit umzugehen, anstatt diese Empfindung zu verdrängen oder zu bekämpfen. Sondern es, wenn wir Humor anwenden, um mit dieser Widersprüchlichkeit umzugehen, macht es uns erstmal möglich, die Situation ja auch anzunehmen.
Mhm.
Und das ist ja auch ein Weg, mit ihr umzugehen. Und das hast du ja auch gemerkt. Du bist ja in diesem Beispiel, was ja Tragik hat ja auch viel mit Humor zu tun. Denn Humor basiert ja häufig auch auf tragische Momente. Also der Clown zum Beispiel, ne? Das ist ja sozusagen die Rolle des, die wir als Kind ja, ne? Das ist ja irgendwie, der Clown ist der, der lustig ist, der Humor hat, arbeitet ja immer mit der Tragik. Deswegen haben die ja auch manchmal so traurige Gesichter.
Mhm.
So, das heißt, die Situation war dramatisch, tragisch. Da war jemand, der sein Leben beenden wollte, aber eigentlich ja eher sein Leiden beenden wollte. Sondern es geht ja bei Menschen, die Suizid begehen, nicht darum, ihr Leben zu beenden. Es geht eigentlich immer darum, ihr Leiden zu beenden. Das ist schon Tragik. Also wenn das Leiden so unerträglich ist und keine andere Lösung gefunden wird oder im Rahmen eines Krankheitsbildes, wie zum Beispiel einer Depression, dann ist es nämlich ein krankhafter Zustand, wo der Mensch gar nicht mehr in der Lage ist, eine Lösung für sich zu finden. Hast du mit dem Humor sozusagen eine Methode gefunden, mit dieser Tragik umzugehen und dich nicht von dieser Tragik erdrücken zu lassen? Das kann ja auch passieren. Oder in Angst und Panik zu verfallen. So. Oder in so eine hilflose Starre zu verfallen.
Ja, wie würdest du Humor und Sarkasmus abgrenzen?
Sarkasmus ist eine Form von Humor. Bei Sarkasmus geht es ja auch so ein bisschen darum, gegen Regeln und Normen ein bisschen. Also da ist ja der Konflikt, hat ja was mit Regelhaftigkeit und mit Normen zu tun. Also Sarkasmus ist auch eine Unterform oder eine Form des Humors.
Ist es für dich eher positiv oder negativ besetzt oder weder noch?
Ich würde sagen, weder noch. Oder sowohl als auch.
Ja.
Manchmal nervt mich Sarkasmus ein wenig, wenn ich gerade nicht sarkastisch drauf bin. So, und dann denke ich immer, oh, das möchte ich mir jetzt nicht anhören, ist mir jetzt zu blöd. Aber ich weiß ja, dass es dem Menschen, der das gerade anwendet, hilft, mit der Situation umzugehen. So, dann ist es manchmal schwer auszuhalten. Selber, wenn man gerade das nicht für sich braucht. So, und aber ich weiß halt, es hilft dem anderen, der das gerade anwendet. Und damit hat es ja was Positives. Es hilft ihm in irgendeiner Form.
Ein Freund, ein Kommilitone von mir, der hat immer gesagt, Thorsten, du könntest irgendwie am Galgen hängen oder dir werden zwei Beine abgesägt. Du würdest immer noch irgendwie einen Spruch bringen. Das ist ja so Form von Sarkasmus.
Ja, auch Monty Python lebte ja auch davon. Also der ganze Humor von Monty Python hat ja tatsächlich sowas. Also auch da passt ja auch dieses Bild. Ich denke gerade an
auf der Brücke mit dem Ritter.
Ja,
wo die gegeneinander kämpfen.
Ja, genau.
Einigen wir uns auf Unentschieden.
Ja, genau.
Das ist super gut.
Ja, genau. Aber es ist eigentlich eine
Also die totale Verzweiflung ist eigentlich angesagt, würde man denken. Und ja, geht man.
Müssen wir vielleicht mal auflösen für die, die den Film nicht kennen. Ritter der Kokosnuss ist das, ne? Mal gucken, ob ich es richtig zusammenkriege. Da treffen sich zwei Ritter auf der Brücke, die kämpfen gegeneinander. Der eine ist unversehrt und der andere hat irgendwie nur noch ein Bein, einen Arm oder so.
Werden ja alle Gliedmaßen. Ja. So, und der Ben ist nur noch dieser Rum, also nur noch der Torso.
Also ja, genau.
Und der Kopf noch dran.
Sagt Iding was auf Unentschieden.
Ja, genau. Ja, also Humor hat eben ganz, ganz wertvolle Funktionen tatsächlich bei uns. Das habe ich sage, ich merke immer, wenn ich mir die Podcasts dann selber anhöre, mein Lieblingswort ist irgendwie tatsächlich. Vielleicht kann man da mal so eine Spendenaktion machen, dass ich immer, wenn ich das Wort benutze, 2 Euro im Pott wäre.
Ja, mach das. Hier in den Unternehmer-Jam-Session-Pott.
Naja, mir ist es gerade aufgefallen. Ich wende den Humor ja selber auch an. Ich habe für mich gelernt, Selbstironie zu entdecken. Und, und es erleichtert mir mein Leben total, wenn ich über mich selber lachen kann. So, also das ist, das mache ich wirklich ganz oft.
Ja, also, ist das jetzt der Bogen auch zur Vernunft? Würdest du sagen, Menschen, die vernünftig sind, haben im Regel keine Selbstironie?
Du bist mir zu schnell. Naja, ich würde den Bogen ein paar Sekunden später
spielen. Ja, mach das.
Ja, okay. Also letztendlich hilft der Humor sozusagen, innere Widersprüche, innere Konflikte, Konflikte in Logik, Konflikte in Gefühle, Wahrnehmung und Regelwerk, was ich im Kopf habe, wie ich sein sollte, was ich machen muss. Bei der Selbstironie ist es ja häufig so, dass man hat also ein Bild von sich und dem, was man machen muss und hat eine totale Fehlleistung da gerade hingelegt.
Mhm.
Merkt irgendwie, okay, dass wie auch immer das passieren konnte, ist jetzt gerade passiert. Dann kann ich anfangen, mich drüber zu ärgern und mir Vorwürfe zu machen und in die Selbstgeißelung zu gehen. Oder ich kann darüber lachen, dass mir das passiert ist. Oder wenn ich mir vorgenommen habe, mein Ego nicht mehr, dem Ego nicht mehr so viel Raum zu geben. Ist ja spannende Übung. Und dann war man wieder irgendwo und man wurde getriggert und man hat wieder voll rausgehauen mit dem eigenen Ego. Dann kann man sich da auch total drüber ärgern, aber man kann sich auch drüber freuen und sagen, okay, ich erkenne es im wenigsten. Und dann kann man sich auch so ein bisschen lustig darüber machen, über so eine Selbstironie, okay, da war der Käfig doch nicht ganz so, wie ich dachte. Vielleicht sollte ich vorher irgendwie den Käfig für das Ego einfach mir nochmal angucken. Und dann bin ich schon wieder im Frieden damit. Dann ist das Thema durch. Damit habe ich meinen Vorsatz ja nicht aufgegeben. Aber ich habe mich davor bewahrt, mich selber anzugreifen mit so einer Selbst, ne? Also so, und mich runterzumachen. Und mich irgendwie, das ist ja da wieder, dann bin ich wieder in so einem Selbsthass möglicherweise. Und das steht uns nie gut.
Mhm.
Macht das Sinn für dich?
Ja, es macht total Sinn für mich. Also ich bin da für mich auch schon viel, viel besser drinnen geworden. Ich habe ja auch schon sehr lange, wir haben eine ganze Podcast-Folge schon zum Thema Ego gemacht und auch dank dir kenne ich das Konstrukt ja sehr gut und weil du mir dann auch nochmal gesagt hast, guck dir auch mal Dieter Lang an, der ja auch viel zu diesem Thema macht, Ego selbst und genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch für mich dann irgendwann erkannt, weil ich bin dann auch immer wieder zurückgefallen und dachte, boah, Gott, klappt wieder nicht. Dann auch einfach das auch, ich sag mal so spielerisch und auch gelassen anzunehmen und sagen, hey, aber das Gute ist auf jeden Fall, ich habe schon mal erkannt, dass ich wieder im Ego bin. Und mittlerweile bin ich da schon viel, viel besser drin geworden, das zu erkennen und das dann auch einfach mal so gelassen anzunehmen. Und ich bin ja zugegebenermaßen manchmal auch extrem gerne im Ego. Manchmal ist es ja auch gut, im Ego zu sein. Und gerade auch, wenn man jetzt in so Rap-Battle-Kontext, da ist ja ganz viel Ego. Und das da so zuzulassen und zu erkennen, dass es da jetzt in dem Rahmen, in dem Kontext auch völlig okay ist. Also nicht, dass ich jetzt selber Battle-Rap mache, aber ich konsumiere es ja. Finde ich das ganz gut. Und was ich zunehmend in letzter Zeit immer öfters auch mal in Podcasts dann auch sage, ich war jetzt auch wieder eingeladen im Hallo Fokus Podcast. Was ich glaube, für ganz wichtig halt ist, dass wenn Menschen sich jetzt auf den Weg machen, weil ich ja gerade beschrieben habe, dass mir dann auch widerfahren ist, dass ich dann dachte, okay, ich habe das jetzt verstanden mit dem Ego und Selbstkonstrukt, deswegen passiert mir das jetzt nicht mehr, dass ich da reinfalle, sondern dass man den Menschen da draußen auch mal sagt, dass es, ich weiß nicht, ist normal das richtige Begriff, dass es völlig normal ist, dass man da immer natürlich ist, dass man da auch immer wieder zurückfällt und auch, dass es natürlich ist, dass auch Dinge einfach länger dauern. Ne, weil es wird ja in der heutigen Zeit, wenn man mal wieder bei effizient und effektiv und so ist, dass man eben, nur wenn man es einmal verstanden hat, dann macht man die 5 Schritte noch und dann ist man auf einmal ein völlig neuer Mensch. Das ist ja Blödsinn. Das ist ein Weg, das ist eine Reise, dauert, da gibt es Rückschläge. Ist natürlich, dass das passiert und dass man da auch milde mit sich sein darf und die kleinen Erfolge feiert. Das ist ja total schön, wie du das gesagt hast, dass das ja schon mal ein wahrlicher Erfolg ist, zu erkennen, hey, jetzt bin ich aber gerade im Ego. Auch wenn ich es nicht sein wollte, aber zu erkennen, dass das jetzt so ist, weil dann ist ja gut, dann kann man es ja sehr schnell abstellen, wenn man das nicht möchte. Von daher macht das total Sinn, für mich zumindest, was du gesagt hast.
Ich meine, wir sind ja Menschen und gerade in der Psychologie ist ja davon geprägt, dass Menschen voller Widersprüche sind, voller innerer Konflikte. So, und das ist ja alles, wir sind einfach ganz häufig völlig widersprüchlich in unserem Handeln.
Und sorry, wenn ich so ein Wort falle, aber fällt mir gerade ein da. Und an sich, ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, aber an sich finde ich das ganz cool, ehrlich gesagt auch. Ich finde an mir selber cool, dass ich widersprüchlich bin.
Ja.
Weil das einfach spannend ist, weil das lebendig ist.
Das ist mit Menschsein. Wir sind irgendwie Menschen. Und wir müssen lernen, mit diesen Widersprüchen umzugehen. Und du hast gerade Dieter Lange angesprochen. Und ich lüfte jetzt ein Geheimnis. Wenn wir uns zum Essen verabreden, dann müssen wir sehr häufig über Dieter Lange auch lachen. Weil wir nämlich auch dort einen Widerspruch erkennen. Ich sein, das, was er über das Ego sagt und Leuten schon mal auch bei so Fragen, wie das Ego so vorwirft und wir ihn aber selber als pures Ego manchmal wahrnehmen. So. Das heißt, dann, wir müssen dann darüber lachen. Das heißt, wir nutzen dann auch da den Humor, um diesen Widerspruch in der Person oder in der Figur Dieter Lange als Coach und Lehrer damit umzugehen. Und das hilft uns, seine Inhalte sehr wohl zu respektieren und auch zu sehen, okay, nur weil er sich manchmal in unserer Wahrnehmung nach widersprüchlich benimmt oder verhält, ist aber der Inhalt okay.
Mhm.
Wenn wir das nicht könnten, also wenn wir mit diesem Humor nicht so umgingen, würden wir ihn gnadenlos ablehnen und seine Lehre, das, was er zu sagen hat, und er hat eine Menge zu sagen, würde uns sozusagen fernbleiben.
Mhm.
Und damit hilft tatsächlich der Humor, den Zugang zu seinen Inhalten genießen zu dürfen und trotzdem auch mit dieser Widersprüchlichkeit dieser Person umzugehen. Also es ist ein wunderbares Hilfsmittel, damit umzugehen.
Mhm.
Und jetzt würde ich gerne den Bogen.
Sehr gerne.
Genau. Weil, was unsere Zuhörer ja nicht wissen, ist, wie ist das Thema entstanden? Nämlich wieder bei einem Abendessen, wo du einfach die These in den Raum geworfen hast, dass die Deutschen nicht so viel Humor haben.
Hm. Darf ich gleich mal korrigieren? Das passt, aber es schlägt einen sehr guten Bogen jetzt tatsächlich. Das ist gar nicht meine These. Ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe, dass es meine These ist. Das ist hatte tatsächlich Dieter Lange auf einer Live-Session gesagt.
Ach so.
Passt. Da hatten wir nämlich auch über Dieter Lange gesprochen und da hatte ich das auch wiedergegeben von Dieter Lange. Ja.
Genau, und dann war die Frage, ist es wirklich so? Und wenn das so ist, das sagt man ja den Deutschen so nach, warum ist das so? Und ich glaube, natürlich ist an allem etwas Wahres dran und man kann jetzt ja nicht alle über einen Kamm scheren und da gibt es sicher nochmal unterschiedliche Humorgrade in unterschiedlichsten Generationen. Und wir haben ja große Humoristen auch irgendwie in unserer Kultur. Aber wo ich glaube, wo, was ein Grund sein könnte, dass die Wahrnehmung so ist, hat damit zu tun, dass wir hier in Deutschland mit einem anderen Phänomen zu tun haben, was sich Vernunft nennt. Der Deutsche hält sich für sehr vernünftig. Und da gibt es, die Frage ist, was ist Vernunft? So, und die Frage ist, wenn ich vernünftig bin, kann ich vernünftig sein und humorvoll sein? Die Frage ist schon, ne, ich würde jetzt jeden mal auffordern, sich vernünftige Menschen, also die sehr bewusst darauf Wert legen, dass sie vernünftig sind, ob die humorvoll sind. Was für Bilder kommen da im Kopf? So, ist eine interessante Frage. Ich bin tatsächlich darüber dann gestoßen. Ich habe ja diese These gestellt, dass Vernunft oder eine übertriebene Darstellung von Vernunft möglicherweise dazu führt, dass die Menschen nicht humorvoll sind. Ich weiß nicht, kennst du den Film Pappe Ante Porters von Loriot?
Ich kenne ihn vom Namen her auf jeden Fall. Ich kenne Loriot. Ich war nie ein Loriot-Fan tatsächlich. Ich glaube, ich habe den Film nicht gesehen.
Ja, da gibt es so eine Szene, dass die am Schluss irgendwie zu dem 90. Geburtstag irgendwie seiner Mutter fahren und dann ist sozusagen ich glaube, der Schwager mit seiner Frau. Und die sind völlig humorlos, weil sie so vernünftig sind.
Mhm.
Und dieser Dialog ist dann so, dass sie das so nach außen tragen, dass sie sich ja nie streiten und dass sie immer einer Meinung bin und ich bin glücklich, wenn du glücklich bist, mein Lieber. Und das sind so Dialoge. Und das zerstrittene Ehepaar, Loriot und Evelyn Hamann, erkennen eigentlich, Gott sei Dank haben wir unsere Streitereien und haben wir all diese Konflikte und sind nicht so leblos vernünftig.
Ja.
Das ist also eine wunderbare Szene in dem Film. Ich liebe das auch, in diese Szene, weil die das so zeigt.
Ja, das ist witzig, dass du gerade gesagt hast, Gott sei Dank sind wir nicht so leblos, weil als du das gesagt hast, hatte ich so die ganze Zeit im Kopf, ist vielleicht vernünftig das Gegenteil von lebendig? Also in dem Konstrukt so ein bisschen. Und das Erste, was mir eingefallen ist, als du gesagt hast, eher in Richtung jetzt auch der Zuhörer, überlegt mal, an was denkt ihr, wenn ihr so das Wort vernünftig hört? Ich denke sofort an ein Elternteil, ist völlig egal, ob Mama oder Papa, sagt zum Kind, jetzt sei doch mal in irgendeiner Situation, sei doch mal nicht so laut, sei doch mal leise, hör doch mal auf, hier rumzulaufen, sei doch mal vernünftig. Das ist so das Erste, was ich damit verbinde, leise zu sein, angepasst zu sein. Das würde mir so einfallen bei vernünftig.
Ich glaube, wir müssen das etwas detaillierter betrachten, weil Vernunft ist ja eine Begabung des Menschen. Also mit dieser Vernunft, die hilft uns eben auch, also ein Architekt muss auch vernünftig planen und das Haus nicht einstürzt, sozusagen ganz klar zu erkennen. Oder
aber ist da nicht dann gewissenhaft? Also ich will jetzt nicht auf diese Wortklauberei machen, bin ich ja kein Fan
würde,
von, aber...
Ich würde tatsächlich das Wort Vernunft nehmen in dem Fall. Oder wenn du hast jetzt aus irgendeinem Grund bist du in so einer abgeschiedenen Hütte, hast keine Möglichkeit, jetzt an neue Lebensmittel zu kommen und du weißt, du bist so und so viele Tage da und dann musst du dir überlegen, wie komme ich denn hier klar mit diesen Lebensmitteln über diese 6 Wochen, die hier auf Lager sind. Da bedarf es einer gewissen Vernunft, diese Lebensmittel einzuplanen. Das heißt, Vernunft ist ja erstmal nichts Schlechtes und hilft uns sozusagen, ein Ziel oder eine Lösung auch zu erreichen, indem wir in unserem Handeln eine eigene Logik entwickeln, die uns dabei hilft, eine Notwendigkeit zu erreichen oder ein Ziel zu erreichen. Und somit ist Vernunft an sich als Feature des Menschen erstmal nichts Falsches. Es wird dann zum Thema, wenn Vernunft zum Selbstwert oder zum als eigenständiger Wert übertrieben dargestellt wird. Also ich habe immer so ein Bild, wenn ich an eine übertriebene Darstellung von Vernunft denke, dann sehe ich die 50 plus Radfahrer mit Warnweste, Abstandshalter am Fahrrad, leuchtender Helm, ganz gerade Sitzhaltung und wirklich eine extrem vorbildliche Richtungsanzeige mit dem ausgestreckten Arm.
Mhm.
Und dann sehe ich das und denke, wow, da wird aber richtig gezeigt, wie vernünftig sie sind. Da ist wenig Gelassenheit drin. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn ich im Verkehr irgendwie überleben möchte, muss ich mich so verhalten. Aber es gibt ja auch Radfahrer, die das auch überleben, die das nicht so demonstrativ machen. Und das sind dann aber Menschen, wenn ich sie mir dann angucke, die so ganz übertrieben ihre Vernunft nach außen zeigen, sie haben in der Regel eine recht freudlose Aura. Und das hat etwas damit zu tun, dass diese Vernunft einen zu hohen Stellenwert hat, dass Lebendigkeit oder diese Widersprüche, die werden gar nicht mehr zugelassen. Deswegen findet dort auch kein Humor mehr statt. Das heißt, ich muss zeigen, ich bin vernünftig. Warum müssen die Leute das zeigen? Häufig ist es so, dass sie mit dieser Vernunft, dass das sozusagen einen mangelnden Selbstwert kompensiert. Das heißt, sie sind was wert, wenn sie eine gewisse Vernunft an den Tag legen. Das kann passieren über Erziehung. Also ich habe das in meiner Praxis, habe ich Menschen, die so viel Wert darauf legen, dass sie so vernünftig sind. Dann ist es wirklich manchmal meine Aufgabe, da so kleine Spitzen zu setzen und ich nenne mal so kleine Sprengfallen zu setzen, um diese Vernunft einfach mal aufzubrechen, damit sie mal erkennen, dass das, was sie denken, was sie tun, was ja so super richtig ist, völlig entgegen ihren eigenen Bedürfnissen ist.
Hast du ein Beispiel dafür?
Da fällt mir jetzt akut kein direktes Beispiel aus der Praxis ein. Ich kann aber nachher ein anderes Beispiel bringen, wo man sozusagen einer solchen Vernunft, also wie ich da eine Sprengfalle setzen kann. Doch, ich bringe das als Beispiel. Ich hatte einen Arbeitskollegen. Wir waren auf einer Geschäftsreise und er ist politisch sehr engagiert. Und der sagte dann so, dass er ein großer, also dass er ja gerne mit Menschen ist, aber er würde ja mit Rassisten käme er gar nicht klar, die würde er ja richtig hassen. So.
Nochmal, er sagte, dass er gut mit Menschen ist?
Genau, aber Rassisten würde er hassen, da mit denen hätte er ein Problem. So, mit denen könnte er sich auch nicht annähern. Und hielt das für eine super vernünftige Haltung. Also er hat das wirklich nur nach außen getragen, dass das sozusagen ein besonderer Wert ist, dass er Rassisten hasst. Und dann habe ich so gefragt, interessant, dass du das so sagst. Aber wenn du das tust, also wenn du so mit Rassisten umgehst, wie du das beschreibst, unterscheidest du dich ja gar nicht mehr von einem Rassisten. Weil ihr macht ja dann beide das Gleiche. So, der Rassist lehnt einen Menschen wegen seiner Herkunft, wegen seiner Ethnie, wegen seiner Hautfarbe, warum auch immer, ab und lässt ihm keinen Raum in seiner Existenz als Mensch. Und wenn du sagst, du machst das mit Rassisten, ist das gleiche Handlungsmuster. Nur einen anderen Wert, den du ablehnst. Du lehnst einen Menschen genauso ab, wie der Rassist einen Menschen ablehnt. Und gibst ihm keinen Raum und er gibt ihm nicht mal mehr eine Existenzberechtigung. Und das ist beides Hass. Beides ist es Hass. Und da ist die Frage, was ist denn jetzt hier vernünftig? Bist du vernünftiger als ein Rassist, wenn du wirklich mit vollem Stolz sagst, dass du so mit diesen Menschen umgehst? Und das war wirklich ein Punkt. Da habe ich gerade kleine Sprengladungen gesehen. Mhm. Das hat es nicht mehr möglich gemacht, das Gespräch weiterzuführen.
Mhm.
Das hat diesen Kollegen destabilisiert in dem Moment. Ich weiß nicht, ob das irgendwas in seiner Haltung verändert hat, ob er dann nochmal länger drüber nachgedacht hat. Aber das meine ich zum Beispiel mit so Beispielen. Da wird eine Vernunft an den Tag gelegt und mit einer Überzeugung, dass das jetzt wirklich das richtige Handeln ist. Und dann muss ich das hinterfragen, weil es gibt etwas, was noch über dieser Vernunft steht, und das ist ein Bewusstsein für das Leben oder das Bewusstsein für den anderen Menschen. Und man muss wirklich schauen, ist es vernünftig, einen Menschen mit seinem Handeln und Denken gleichzusetzen, oder muss ich das nicht separieren? Muss ich nicht sagen, okay, das ist der Mensch, okay, sein Denkmuster ist so und er handelt so, aber der Wert des Menschen bleibt ja gleich. Das ist ja eine Haltung zum Leben. Und wenn ich das nicht zulassen würde, also wenn ich den Menschen immer gleichsetzen würde mit dem, was er denkt oder mit dem, wie er handelt, dann würde ich keinem Menschen die Chance geben, irgendwie sein Leben zu verändern, oder genau, dann würde ich ihn einfach nur ablehnen. Und dann auch, dass ich dann derjenige bin, der darüber urteilen kann, ist ja auch nochmal irgendwie spannend. So, was haben wir schon für verrückte, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich habe früher schon ziemlich verrückte Dinge über Menschen geglaubt und habe schräge Werte vertreten oder habe Menschen wegen irgendeinem Quatsch abgelehnt. Und als mir das so klar wurde, wie absurd das ist, ist für mich sehr klar, ich kann keinen Menschen grundsätzlich, also es gibt keinen vernünftigen Grund, einen Menschen abzulehnen. Ich kann eine Handlung oder ein Denkmuster nicht gut finden, aber es gibt keinen vernünftigen Grund, einen Menschen abzulehnen. Gibt es für mich nicht.
Mhm. Ja, da sehe ich zu 100% genauso. Und das ist ja auch der Irrsinn. Ich meine, ich will jetzt hier keine politische Debatte aufmachen. Aber ich habe das nie verstanden, warum in der Politik so vehement gesagt wird, mit der AfD können wir nicht reden. Können wir uns nicht an einen Tisch setzen. Ne? Man muss ja die Politik nicht gut finden und die Handlungen, was einzelne Menschen oder Äußerungen oder was auch immer, aber dass man kategorisch sagt, wir können mit einer Partei, die nach meinem Kenntnisstand nicht verboten ist in Deutschland, mit denen können wir uns nicht an einen Tisch setzen. Was ja in deinem Beispiel mehr oder weniger genau das Gleiche ist.
Das hat natürlich damit zu tun, dass es eine scheinbare Sicherheit gibt, wenn man ganz klare Schwarz-Weiß-Grenzen hat. So. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Leben auseinandersetzt, versteht man das. Also ich bin jetzt ja auch kein Fan dieser Partei.
Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht.
So, aber ich bin aber überzeugt, dass es ganz unterschiedliche Gründe gibt, warum Menschen in dieser Partei sind oder für diese Partei.
Genau, und das wäre das Spannende, das mal zu eruieren.
Genau, und da wird es ganz unterschiedliche Motive geben. Und ja, genau, das ist das, was spannend ist.
Aber das verwehre ich ja damit, wenn ich sage, ich spreche nicht mit denen, und jeder, der diese Partei wählt, aus welchen Gründen auch immer, ist direkt, weiß ich nicht, nicht mehr tragbar, Nazi, keine Ahnung, was man da ist. Das entbindet ja jeglichen Dialog. Und auf der anderen Seite, das ist das Letzte, was ich dazu in so einem Politikthema dann sage, auf der anderen Seite machen sich die anderen Parteien auch so einfach, indem sie sagen, für das Ganze, wie es jetzt gerade hier in Deutschland ist, ist es doch eine sehr einfache Lösung, wir bekämpfen erstmal die AfD, statt mal zu überlegen, was könnten wir denn machen, damit es jetzt wirklich diesem Land besser geht. Und es geht ja diesem Land nicht automatisch besser, indem ich die AfD bekämpfe.
Ja, aber da muss ich schon einwenden, es erfüllt ja für den Menschen, der so denkt, erfüllt es einen Zweck. wenn ich so ganz klar das ablehne, also alles, was mit dieser Partei zu tun hat und alle Menschen ab, dann gerate ich auch nicht in die Gefahr, mit möglichen eigenen Brüchen und Konflikten und Störungen in Kontakt zu treten. Die Gefahr birgt ja, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und es gibt Themenbereiche, wo Einzelne möglicherweise Recht haben. Und plötzlich ich merke, okay, diesen Bruch habe ich gar nicht für mich erkannt.
Aber es ist doch offensichtlich, dass das so ist. Also es.
Ja, aber dazu muss ich in der Lage sein, mit diesem Bruch umzugehen. Wenn ich viel Humor habe, ist zum Beispiel eine Methode, damit umzugehen. Und es auch zuzulassen, dass man selber vielleicht bei einem Thema etwas nicht gesehen oder nicht bemerkt hat. Oder was auch immer da im Hintergrund stattfindet. Ich muss dazu die Fähigkeit haben, mit Brüchen in den Dingen, die ich für die Realität halte, umgehen zu können.
Hat das auch was mit Recht haben zu tun? Also ich will zwingend jetzt in einer Frage beispielsweise Recht haben und möchte nicht, dass mich jemand davon überzeugt, dass ich nicht Recht habe. Deswegen lehne ich das andere erstmal kategorisch ab, dass ich mir da irgendwie eine Meinung...
Es gibt einen Zusammenhang. Es gibt zwei Arten von Recht haben müssen. Das eine ist das Ego-Thema. Dann muss ich Recht haben, dann wird nur das Ego gefüttert. Und das andere ist, solange ich Recht habe, muss ich mich mit inneren Brüchen und Konflikten und Inkohärenzen, die in mir sind, nicht auseinandersetzen. Das sind zwar unterschiedliche Formen von Recht haben. Das eine ist Ego und das andere ist so ein Schutzmechanismus, weil ich nämlich mit diesem inneren Bruch, mit dieser, was uns ja so menschlich macht, nicht umgehen kann.
Aber wer kann denn mit dem inneren Bruch nicht umgehen? Das Selbst, das Ego oder... Also wen schütze ich da? Oder wer schützt sich selber?
Ich glaube, es ist die Ich-Instanz, die da nicht mit umgehen kann. Sozusagen, die dadurch handlungsunfähig wird. Also die Ich-Instanz ist ja die Instanz in uns, die Entscheidungen treffen kann und Handlungen abnehmen kann. Und da entsteht möglicherweise eine Handlungsunfähigkeit und dass ich eben also, dass so ein lähmender Zustand entsteht und dann entsteht so eine Ohnmacht. Und diese Ohnmacht, die dadurch entsteht, die ist nicht aushaltbar.
Also generell ist für jeden Menschen oder kann man das trainieren? Oder?
Ja klar, wie kann man das trainieren? Je häufiger man, also wenn man einmal schon mal so einen harten Bruch, auch mit so einer Ohnmacht und auch, das ist ja auch Schmerzen, die das verursacht, seelische Schmerzen, die sowas verursacht. Wenn man das einmal durchlebt hat, ist man und dann erkannt hat, okay, die Sonne geht trotzdem am nächsten Morgen wieder auf und die Erde dreht sich weiter und ich habe das jetzt verstanden und ich kann ab jetzt mein Denken und Handeln anpassen an meine neuen Erkenntnisse, und die ich habe durch diesen Bruch, dann kann das Leben ja weitergehen. Und dann bin ich auch weiter offen und dann ist das nicht mehr so bedrohlich. Aber das sind ja oft so ganz starre Regeln und Werte, an die ich mich halten und klammern kann, die mir ja erstmal so eine Art Sicherheit bieten. Und wenn diese Regeln plötzlich in Frage gestellt werden, dann fehlt mir die Sicherheit. Dann fehlt mir die Sicherheit und dann will ich diese Ohnmacht vermeiden. Und wenn ich in der Vergangenheit häufig ganz krasse Ohnmachtsgefühle hatte und Situationen mit Ohnmacht hatte, will ich das mit allen Mitteln vermeiden. Also das hat auch oft einen ganz klaren Kern und Ursache in der Biografie.
So. Ja.
Ich will diese Ohnmacht nicht wieder erleben. Und deswegen muss ich an diesen Regeln festhalten. Und ich kann keinen Bruch da drin zulassen. Das geht nicht, weil ich es nicht ertrage, ohnmächtig zu sein.
Aber kann man nicht aufzeigen, jetzt gerade in dem Beispiel, wenn man sagt, da ist ein Mensch, der hat schon oft diese Ohnmachtsgefühle, der dürfte ja eigentlich auch die Erkenntnis gemacht haben, ja, aber das Leben ist ja trotzdem weitergegangen.
Naja, diese Ohnmachtsgefühle, wenn du die in der frühen Phase deiner Biografie, also als Kind erlebt hast, dann ist es existenziell. dann geht es um die pure Existenz.
Das heißt, also wenn du sie wirklich in der Kindheit von 0 bis, was weiß ich, 3 Jahren, 4 Jahren oder...
Ja, auch weiter. Es kann auch für, es kann für einen 7-Jährigen oder für einen 10-Jährigen Jungen, der immer wieder Sorge hat, verlassen zu werden, sozusagen Riesenängste und Ohnmächte, wenn die Eltern sich irgendwie nicht richtig kümmern, nicht da sind, sich nicht melden und er mit seinen Problemen, dann ist das was Existenzielles. Mhm. Und dann wird er für sich Lösungsstrategien entwickeln, die ihnen dazu helfen, sich ein eigenes Sicherheitsgerüst aufzubauen. Um eben diese Unsicherheit, die ihm die Eltern beschert haben, eigentlich wäre es ja die Aufgabe von Eltern gewesen, Sicherheit fürs Kind zu machen, heißt, er entwickelt, und das ist ja das Gute am Mensch und auch an unserer Psyche, dann entwickelt er ein Ersatzkonstrukt für Sicherheit. Und das sind vielleicht gewisse Werte, an die er für sich erkennt oder Haltungen, die er hat. Und die ersetzen diese Sicherheit.
Mhm.
Und damit wird er groß und wird erwachsen und geht ins Berufsleben. Und dann ist diese Sicherheit, die bleibt existenzsichernd. Wir reden immer noch von Existenz, auch wenn es von außen betrachtet die Existenz ja nicht mehr bedroht ist. Und das Loslassen dieser selbstgeschaffenen Konstruktes ist deswegen so schwer, weil das noch keine Alternative zur Existenzsicherung geht. Und im therapeutischen Kontext würde man mit dem Menschen arbeiten und erstmal eine alternative Existenzsicherheit aufbauen und erarbeiten. Und wenn die da ist, wenn das erkannt wird, dann ist es auch möglich, dass dieser Mensch dann irgendwann sein alternatives Konstrukt fallen lassen kann. Aber das klingt, wenn man sich mit der Thematik nicht so intensiv beschäftigt, so absurd, dass es was mit Existenz zu tun hat. Aber es ist Existenz.
Mhm. Ich finde das völlig nachvollziehbar. Ja. Ja. Leitet sich daraus, also wenn man jetzt diese Erfahrung gemacht hat beispielsweise, auch eine bestimmte Vernunft dann ab?
Die Vernunft wird wieder dahin gepackt, wo sie hingehört. Nämlich als besonderes Feature, um gewisse Lebenssituationen zu meistern und dient dann nicht mehr dazu, den eigenen Selbstwert zu kompensieren.
Mhm.
Dann ist die Vernunft da, wo sie hingehört. Vernunft ist, wir sind ja auch in irgendeiner Form, sind wir ja auch vernünftig. So. Aber wir tragen es nicht so nach außen rum. Also es ist nicht so, dass wir da so viel Wert drauf legen, dass alle anderen erkennen, ach guck mal, wie vernünftig. Ja. So, und ich muss immer an Mr. Bean denken, der ja, wenn der irgendwie was Tolles hat und so eine Neidsache, das dann immer so hochhält irgendwie und irgendwie so zeigen will, guck mal alle, habe ich irgendwie. Und so ist es bei diesen Leuten, die diese Vernunft sozusagen für sich als Kompensationsmöglichkeit entdeckt haben. Und das ist auch notwendig gewesen vielleicht mal. Also die brauchen das auch. Die müssen es aber ganz demonstrativ nach außen tragen. Was vernünftig ist und so. Und damit diesen Menschen fällt es häufig schwer zu erkennen, dass sie gar nicht immer so vernünftig sind. Dass es da auch diese Brüche gibt. Und dann ist die Frage, wenn die es erkennen, wie gehen die damit um? Ist der Widerstand so groß, dass es einfach abgelehnt wird? Oder wird es dann möglicherweise auf andere Menschen projiziert? Da hat die Psyche 1000 Möglichkeiten zu verhindern, dass man das erkennt.
Ja, aber was bedeutet, es wird auf andere Menschen projiziert?
Indem man andere Menschen abwertet, die hier so unvernünftig sind.
Ah, okay.
Sozusagen, dann war ich das, was ich gerade möglicherweise erkennen könnte an meiner eigenen Unvernunft, muss ich dann auf andere projizieren und habe meine Gruppe von Menschen, die so unvernünftig sind und kann auf den Menschen rumhaken.
Mhm. Sind das Menschen, die jetzt so besonders missionarisch unterwegs sind, dann auch meistens eher so ein Vernunftthema? Gucken wir mal, wie vernünftig ich bin, weil ich setze mich jetzt missionarisch für dieses oder jenes Thema ein.
Ich überlege gerade, ob das was mit Vernunft zu tun hat. Also Menschen, die missionarisch sind, die respektiere, also behaupte ich jetzt mal, es ist eine Behauptung, mag nicht, es ist völlig unüberlegt, haue ich jetzt so einfach raus. Den unterstelle ich jetzt hier, dass sie diesen, dass ihnen der andere Mensch eigentlich egal ist, sozusagen, dass sie den anderen Menschen nicht als das sehen, was der andere Mensch ist, sondern sie drücken ihm etwas auf oder wollen ihm etwas aufdrücken, ohne die eigene, den Menschen zu berücksichtigen.
Also ist es eher ein Ego-Trip?
Das ist ein Ego-Trip und es ist respektlos. Also es ist mangelnder Respekt vor dem anderen. Soweit würde ich sogar gehen. Sondern wenn ich jemanden von etwas überzeugen möchte, dann muss ich dem anderen die Möglichkeit haben, das selbst zu erkennen. Denn da kann ich vielleicht als Vorbildfunktion agieren und kann mich verhalten und das kann dann bei dem anderen plötzlich etwas, eine Rührung.
Also inspirieren.
Ja, genau. Also, genau, ein Inspirieren. Oder dann bin ich gerührt, was der andere gemacht hat und ich merke, wow, das ist beeindruckend. Und dann kommt das aus dem Fühlen heraus, habe ich das Interesse, mich damit mehr zu beschäftigen. Aber wenn ich einfach mein Regelwerk und mein Wertesystem einfach auf den anderen packen möchte, respektiere ich den anderen nicht in seiner Biografie, in das, was ihn ausmacht, in seinen Talenten. Und ich bestimme dann ja auch schon wieder, was richtig oder falsch ist. Das heißt, ich bin dann der Hüter der Wahrheit. Und wie absurd ist das denn? Niemand ist Hüter der Wahrheit. Das hat Dieter Lange.
Humor. Humor. Humor.
Yes. Haben wir noch was zu dem Thema?
Ja.
Ja? Haben wir noch? Oder nicht? Was Abschließendes?
Ja. Vielleicht nochmal eine Entwicklung, die ich zum Beispiel bei mir erkannt habe zum Thema Humor,
ist,
ich habe ja früher sehr gerne Kabarett-Sendungen, also wirklich diesen Humor habe ich wirklich sehr gemocht.
ARD meistens wahrscheinlich, ne?
Ja, gibt's ja auch irgendwie beim ZDF, das sind so Dinge. Und ich merke, dass ich gewisse humoristische Dinge, die ich früher wirklich geliebt habe, heute mir nicht mehr angucken kann. Also so ein Beispiel ist zum Beispiel ein Dieter Nuhr. Den fand ich mal ziemlich cool und witzig. Der ist für mich ganz, ganz schwer zu ertragen. Ich muss das auch irgendwie ausschalten oder wegschalten, weil ich das nicht mehr mag, wenn Menschen persönlich angegriffen werden. Also wenn die Kritik in Form von Humor gegen den Menschen gerichtet ist. Auch wenn es die Mächtigen sind. So, ich finde einfach, ich merke, dass mich das total stört und ich das, mir das wehtut. Auch wenn diese mächtigen Menschen, wenn in dem Fall sind es ja in der Regel Politiker, wirklich Mist gebaut haben oder fragwürdige Entscheidungen oder Handlungen begangen haben. Aber mir tut es weh, wirklich einen Menschen so anzugreifen. Da gab es ja dieses ganz krass, dieses Thema mit, wie heißt die, Ricarda Lang, wo er sich da über auch ihr Übergewicht so lustig gemacht hat, weil sie über Ernährungstipps. Und ich finde das einfach nicht, mir tut es weh, das anzuhören. Das hat sich sehr verändert bei meinem Humor. So, dass ich das nicht mehr mag, wenn über andere Menschen so bis auf diese persönliche Ebene hergezogen wird. Das finde ich nicht lustig.
Ich kann zu Dieter Nuhr tatsächlich nicht viel sagen, weil nicht so in meinem Kosmos.
Genau. Aber es ist nicht nur er. Also ich merke, dass ich viele dieser Formate, die ich früher super gut fand, das kann ich nicht mehr, also ich kann ich nicht mehr gucken, weil ich diesen Humor auch nicht habe.
Ja.
Oder auch bei Comedians ist es, wenn so Alltagssituationen in den Dreck und gerade wenn, oder mit viel Selbstironie, das liebe ich, da kann ich drüber lachen. Also wenn wirklich Selbstironie da reinkommt. Aber Leute, die auf andere wirklich andere in den Dreck ziehen, so, und sie bloßstellen. Ne? Da gab es eben, das war ja auch Stefan Raab, das war Oliver Pocher, hat das auch etabliert. Das sind ja so die, ich fand das früher lustig, aber heute habe ich eine komplett andere Wahrnehmung darauf und es bereitet mir wirklich inneren Schmerz. Das, so.
Mhm.
Aber die, die so eine Selbstironie an den Tag legen oder Alltagssituationen, durch den, so kann ich herzlich drüber lachen. Weil das ist das, was ich ja auch im Alltag erlebe. Manchmal passieren einem schon schräge Dinge.
Was sagst du, Harald Schmidt?
Ist ein Zyniker.
Mhm.
Und das ist eine gute Frage. Der schafft es noch bis zu einem gewissen Punkt, letztendlich eine übergeordnete Ebene zu kritisieren. Ich finde den gar nicht so sehr persönlich angreifend, sondern weil der eigentlich eine Ebene drüber angreift. Das ist aber nicht so leicht zu erkennen.
Hm. Ja, ich finde ihn auch nicht persönlich angreifend, tatsächlich.
Ja. Ist schon sehr, 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 schon sehr scharfsinnig. Also da muss man irgendwie den Kopf schon ziemlich mitlaufen lassen, um wirklich dahinter zu kommen, was da steckt oft mehr hinter als so ein flapsiger Satz.
Mhm.
Das ist in Wirklichkeit gar nicht so flapsig. Ja.
Dann noch ein letzter, deine Meinung zu, bin ich jetzt gespannt. Felix Lobrecht, falls du ihn kennst.
Den finde ich wirklich, ich finde den schon lustig.
Mhm.
Also ich muss nicht laut lachen, aber in mir finde ich die Absurditäten, die, also es sind ja für mich einfach, er zeigt Absurditäten und auch irgendwie Brüche und eigentlich sind es ja alles Widersprüche, die er einfach permanent aufzeigt, die an der Grenze sind zu dem, darf man das so öffentlich sagen oder darf man das irgendwie nicht sagen?
Hatten wir uns da schon drüber unterhalten, über Felix Lobrecht? Weil ich dachte auch, wir hätten es nicht, aber ich habe kurz überlegt, ob ich mit dir drüber gesprochen habe oder ich weiß nicht mehr, wie ich drüber gesprochen habe. Felix Lobrecht war zu Gast bei Anne Will, glaube ich, im Podcast. Die hat ja auch so einen Podcast und die macht auch immer einen Jahresrückblick. Der können wir uns gar nicht unterhalten haben.
Ich höre keine Podcasts.
Ja, sehr gut. Wie geht die Hip-Hop-Line? Wer deutschen Rap macht und nur deutschen Rap hört, betreibt Inzucht oder so. Also ganz viele Hip-Hopper, Deutsch-Rapper haben sich auch immer damit gebrüstet, dass sie eigentlich Deutsch-Rap gar nicht hören. Egal. Auf jeden Fall, da war Felix Lobrecht zu Gast. Und ich glaube, die sind sich sehr wohlgesonnen. So. Ich finde, die haben auch einen coolen Talk so zusammen gehabt. Und dann hatte sie aber ganz zum Schluss dann gesagt, ich möchte aber nochmal ein kritisches Thema ansprechen. Thema Shitstorms hatte Felix Lobrecht ja immer mal wieder aus verschiedenen Richtungen und hatte dann eine Situation, die ich auch nicht kannte, genannt. Und zwar, ich weiß nicht, in welchem Programm beschreibt Felix Lobrecht, dass er, also er sagt, es war eine wahre Geschichte, von einem Fangirl angeschrieben wurde nach dem Motto, hey, hast du nicht mal Bock, dich mit mir zu treffen? Ich bin auch schön eng. Und dann hatte Felix Lobrecht die Alltagsbeobachtung daraus gemacht, also der Gag war dann, zu sagen, das ist krass, das Wort eng ist nur in diesem Zusammenhang was Positives. Ansonsten ist eng eher immer negativ. Ich persönlich finde das total witzig und eine geniale Beobachtung. Mhm. Und ihm wurde aber klar von Frauen, was heißt klar, aber von Frauen oder wahrscheinlich vielleicht auch von anderen rausgeschickt, das wäre hochgradig sexistisch.
Na, die Frage ist, wer ist denn da sexistisch? Ich meine, da ist die Anfrage, könnte man ja auch so sehen. Also, das ist ja ganz.
Ja, klar, aber man kann ja sagen, dadurch, dass er da draußen Gag gemacht hat, ja, ist es sexistisch. Aber ich finde das eine krass coole Beobachtung. Egal, ob die Geschichte stimmt oder nicht stimmt, ob die wahr oder nicht wahr ist. Ich finde das, eine coole Beobachtung. Und auch nicht sexistisch, ehrlich gesagt.
Nee, ich habe auch gerade kein Störgefühl dabei.
Na gut, haben wir das ja geklärt.
Also ich habe kein Störgefühl. Das ist eben auch der Humor von ihm. Und es ist ja vielleicht wirklich interessant, das mal. Ich habe das noch nicht zu Ende durchdacht, ob ich das Wort eng noch in einem anderen Zusammenhang als positiv.
Ich habe drüber nachgedacht, wie es eingefallen. Ich fand, ich hatte ja ein bisschen länger Zeit jetzt, weil ich fand das echt. Und das ist auch ein ganz interessanter Ausschnitt, weil ich zum einen es seltsam fand, dass Anne Will da irgendwie so ein bisschen so drauf rumgeritten ist auf der Situation, weil es vorher sonst echt so ein total freundliches Gespräch auch war. Und ich so jetzt aber nur, ich so das Gefühl hatte, okay, man will ihm da jetzt irgendwas so draus drehen. Und ich ja auch, also genau wie du gesagt hast, ich überhaupt kein Störgefühl. Deswegen habe ich gesagt, wo ist denn jetzt das Thema? Und es war auch interessant, ihn zu beobachten, weil er es auch überhaupt nicht verstanden hat. Ich glaube, er hatte dann, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, er hatte dann auch gesagt, ja, also mir würden jetzt 35 andere Situationen einfallen, wo man mir einen Strick draus drehen könnte, wo man sagen könnte, okay, das ist aber das. Also das war so dieses Unverständnis auch von ihm, dass man sagt, ist doch eine total coole Beobachtung.
Ja. Man müsste Anne Will fragen, was ihr Störgefühl war.
Ja. Das ist die Einladung aus diesem Podcast. Ja.
Lad sie ein. Dann höre ich vielleicht auch mal einen
Podcast. Ja, absolut, mit Anne Will.
Ja, ja, ja.
Ich hätte aber lieber Felix Lobrecht im Podcast. Oh, ich Anne Will sehr mag, tatsächlich. Das ist ein guter Podcast. Ich höre immer nur die mit Felix Lobrecht. Aber die sind gut.
Ja, andere hören 3 Fragezeichen nachts vorm Einschlafen und du hörst immer nur diese Folge.
Ein guter Beraterkollege von mir, der hat eine Zeit lang immer Baby Blocksberg gehört zum Einschlafen und hat mir dann erzählt, er kann es nicht mehr hören, weil er immer so aufgeschreckt ist, immer wenn sie gesagt haben, Hex, Hex. Und seitdem kann er das nicht mehr hören. Und du hörst 3 Fragezeichen aus?
Nein, ich kenne viele, die noch 3 Fragezeichen hören. Ich höre nichts mehr. Schlafhygiene. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie. Oder?
Also du machst auch das, was du immer sagst.
Ich habe auch seit Ewigkeiten keinen Fernseher im Schlafzimmer.
Ich habe gar keinen Fernseher in der Wohnung.
Und es ist da achte ich tatsächlich irgendwie drauf, dass ich muss nichts hören. Ich bin abends so müde. Ich hab die 30 Sekunden Einschlafgarantie. 30 Sekunden länger brauche ich nicht, bin ich weg.
Ich überlege jetzt hier, ob das hier irgendwie ironisch oder.
Nee, das ist so ehrlich. Okay. Ich lege mich hin, es dauert keine 30 Sekunden, behaupte ich, bin ich weg.
Okay. Gut.
Weil ich einfach ins Bett gehe, wenn ich müde bin.
Ja.
Ja.
Das ist eigentlich ganz gut.
Mhm. Finde ich auch.
So ein Lifehack. Ja. Einfach ins Bett gehen, wenn man müde ist. Yes, und? Essen gehen, wenn man hungrig ist.
Ja.
Ich bin hungrig.
Können wir jetzt leider unsere Zuhörer nicht mitnehmen.
Nee, aber wir können demnächst berichten. Die wir machen so eine Insta-Story und bewerten das Essen.
Genau. Aber
mit konnte man machen. Ne?
Die aktuelle Gewichtsangabe.
Ja.
Zum Zeitpunkt vor dem Essen, nach dem Essen.
Wir haben noch nicht ausdiskutiert, wo wir hingehen. Wir greifen jetzt was auf. Ich weiß nicht, ist es von Dieter Langert? Oder ist es von Volker Busch? Keine Ahnung. Wir werfen eine Münze, was wir machen. Wir lassen das Zufall entscheiden.
Ja.
Auch wenn wir nur 2 Alternativen haben. Kennst du das Buch Der Würfler?
Ja, das kenne ich.
Ist das großartig? Weil Dieter Lang beschreibt immer das, als das wäre so großartig.
Ich finde es auch super. Ich finde es auch massiv. Also es fängt super an.
Jetzt diese Geschichte wirklich passiert. Es ist doch das, wo die aus diesem Irrenhaus da ausbrechen.
Nein, nein.
Ist es das nicht?
Nein, nein.
Wie? Nee?
Nein, nein.
Was, nein, nein?
Erzähl ich dir direkt beim Essen, worum es da geht.
Oh, interessiert das hier die Zuhörer nicht?
Das ist, wie lange haben wir denn schon?
Eine Stunde. Können wir noch eine schöne Buchempfehlung machen?
Es geht in dem Buch darum, dass ein auch, ich glaube, er ist selber auch, entweder ist der Autor Psychiater oder der Protagonist Psychiater. Und sich irgendwann entscheidet oder mal experimentiert damit, keine Entscheidungen mehr zu treffen, sondern er hat Entscheidungsmöglichkeiten.
Und würfelt die aus, ne?
Würfelt die aus.
Ja, genau.
Und es ist am Anfang irgendwie ganz harmlos. Da geht es irgendwie auch darum, irgendwie die Frau seines Nachbarn zu betrügen. Wenn ich dahin gehe, schlafe ich mit der oder fordere ich die auf. Und dann geht es aber relativ schnell auch in ein paar extreme Entscheidungen. Aber dann steht eben auch als Entscheidungsmöglichkeit, was man würfeln kann, ich bringe den um.
Mhm.
Ich ermorde den. So, einfach so, wenn ich da hingehe. Und der lebt sein Leben, er zieht es gnadenlos durch, indem der alles nur noch erwürfelt. Mit allen Extremen, die da einfallen. Und am Anfang machte das so Sinn. Also ich finde, das hat einen spannenden Aspekt.
Aber ist das jetzt ein Roman oder ist das eine... Das
ist ein Roman.
Ja, okay.
Aber die Grundthese ist schon mal ist schon interessant, dass man auch so durchs Leben kommen kann. Also erstmal in dieser harmlosen Variante. Ich würfel meine Entscheidung und lebe mit der Konsequenz, die dann die gewürfelte Entscheidung mit sich bringt, einfach weiter. Das in dem Roman wird das natürlich zugespitzt, dass die Konsequenzen natürlich immer dramatischer werden.
Mhm.
Da ist immer die Frage, also der Plot ist einfach, dass die Last dieser Konsequenzen einfach maximal groß wird. Und für mich war das nachher ich habe es gehört, ich habe das Hörbuch gehört, manchmal auch nicht mehr zu ertragen.
Mm, okay.
So. Ich finde das die Idee, das Konzept interessant, weil letztendlich ist es auch ein Buch über Karma. Irgendwie nur, dass ich das würfel und nicht mehr mit meinem Verstand entscheide. Und manchmal müssen wir uns fragen, ist das, was unser Verstand entscheidet, nicht manchmal so ähnlich wie gewürfelt?
Mm.
So, warum glauben wir, dass der die höhere Kompetenz hat als das Würfeln? Das ist so ein bisschen eine spannende Frage, die dahinter liegt. Deswegen, ich finde das Buch sehr, sehr cool.
Ja, ich hatte das so verstanden, aber ich kann es auch falsch wiedergeben, dass der, ich sag mal, wissenschaftliche Hintergrund dahinter ist oder das Ereignis, was zu diesem Buch geführt hat, dass, wie gesagt, irgendwie 6 Insassen irgendwo ausgebrochen sind und man hatte unterstellt, die finden hier irgendwie niemals zurecht, die kommen gar nicht zurecht im Leben. Wenn man sie nicht unter Kontrolle hat und die immer die gleichen Dinge vorgibt zu tun, was man sagt, was sie tun sollen. Und dann hat man die 6 oder wie viel es auch immer sind, aber irgendwie wieder gefunden und hat festgestellt, hey, denen geht's blendend. Auch wenn die völlig dem Zufall überlassen wurden. Das hatte ich irgendwie in Erinnerung.
Den Hintergrund.
Ja, aber ich glaube, hier ist auch nur so halb wiedergegeben.
Ja.
Genau deswegen sollte der Podcast ursprünglich Gefährliches Halbwissen heißen.
Ja, und wir können ja gleich würfeln, wobei.
Ja, dann machen wir es auf jeden Fall. Würfeln? Aber da brauchen wir ja 6 Alternativen.
Ja, das wird noch. Wir sitzen hier ewig noch.
Fallen uns 6 Lokalitäten ein, wo wir hingehen wollen?
Wir können auch eine Münze.
Wir werfen Münze. Yes. Danke dir.
Gern.
Bis dann. So, ciao, ciao. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Mic Drop, das war ja der Real Talk mit Rüdiger. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch den ein oder anderen Impuls aus dieser Folge herausziehen und ich möchte das Auto jetzt gar nicht lang in die Länge ziehen. Deswegen sage ich bin draußen, wie die Einladung zur nächsten Beats und Business Veranstaltung am 10.06.2026 ab 19.30 Uhr im Voyage in Kassel, wo auch schon die letzte Veranstaltung stattgefunden hat. Das Ganze ist im Königstor 10 bis 11 in 34117 Kassel. Und wenn ihr jetzt denkt, ich habe das hier von dem Flyer abgelesen, dann habt ihr völlig recht. Und vielleicht ergattert ihr ja auch einen solchen Flyer. Den finde ich nämlich richtig, richtig cool gestaltet. Ist in Form einer Konzertkarte. Yes, das soll es von mir gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es heißt Release Friday, neue Folge Beats, Rhymes and Love und dann ist Marek Klippendichter am Start. Freut euch darauf. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit, seid humorvoll und nicht ganz so vernünftig. Unternehmer Jam Session.